Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz, das sind unsere Themen. Urfeige für die Innerrhoder Justiz. Das Kantonsgericht muss einen grossen Betrugsfall neu beurteilen. Lohndumping bleibt in der Ostschweiz ein Problem. Im Kanton St. Gallen sind letztes Jahr wieder mehr Fälle aufgedeckt worden. In ein Privathaus statt auf dem Friedhof. Ein Unternehmer aus dem Rheintal bietet jetzt alternative Bestattungen an. Und später in der Sendung, ums Bundesverwaltungsgericht ist jahrelang gerungen worden. In diesen Minuten wird St. Gallen feierlich eröffnet. Und das Wetter, stürmische Föhn und wieder viel Sonne. Am Mikrofon Peter Draxler. Die Innerrhoder Justiz wird vom Bundesgericht zurechtgewiesen. Sie muss einen uralten Betrugsfall neu beurteilen. Das berichtet der Appenzeller Volksfreund heute in seiner Online-Ausgabe. Passiert ist der Fall vor über 10 Jahren. Katrin Keller.
Der Fall ist in die Medien gekommen, wo die ehemalige Staatsanwältin von Appenzell Innerrhoden illegale Razzien im Fürstentum Liechtenstein angeordnet hat. Sie hat drei Aktien über die Landesgrenzen heraus beschlagnahmen lassen und da hat zu diplomatischen Interventionen geführt. Die Innerrhoder Regierung hat sich bei der fürstlichen Regierung entschuldigen. Die Untersuchung ist gegen mehrere Personen gelaufen wegen Gemäldefälschung, gewerbsmässigem Betrug und Urkundenfälschung. Das Bezirksgericht hat die Angeschuldigten zu unbedingten und bedingten Gefängnisstrafen verurteilt. Zwar haben die dann das Urteil weitergezogen ans Kantonsgericht und da sind sie besser weggekommen, aber sind noch immer nicht frei gewesen. Sie haben ihren Fall noch weitergezogen bis vor Bundesgericht. Sie haben nämlich gesagt, ihnen sei kein rechtliches Gehör geschenkt worden und das Verfahren sei nicht fair gewesen. Das Bundesgericht sagt jetzt, da ist es so. Und das Kantonsgericht habe so das Bundesrecht verletzt. Das heisst, das Urteil vom Innerrhoder Kantonsgericht wird jetzt aufgehoben, der Fall muss neu aufgerollt werden. Die Innerrhoder Justiz muss den Anwalt von der Gegenpartei 3'000 Franken zahlen und die Bundesgerichtskosten von 4'000 Franken übernehmen.
Die Thurgauer Regierung prüft, was sie gegen die vielen Falschwähler tun könnte. Das schreibt sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss der SVP. Im Thurgau ist der Anteil der ungültigen Wahlzettel immer recht hoch. Bei den Wahlen im Grossen Rat vor 2 Wochen zum Beispiel hat es bei gut 2% von allen Wahlzetteln etwas nicht gestimmt. Bei diesen Wahlen im Thurgau hat übrigens der FDP-Kantonsrat Max Vögeli am meisten parteifremde Stimmen bekommen. Er ist darum der sogenannte Panaschierkönig. Wie der Kanton schreibt, sind generell Namen von FDP- und SVP-Kandidaten am meisten auf den Wahlzettel von anderen Parteien auftaucht. Die treuesten Wähler haben im Thurgau die SVP und die EDU. Seit es Personenfreizügigkeit gibt, kontrollieren die Kantone die Unternehmen systematisch und schauen, ob es anständige Löhne zahlen, also ob sie kein Lohndumping machen. Jetzt zeigen Zahlen von 2011, der Kanton St. Gallen hat ein bisschen mehr Unternehmen verwischt, die sich nicht an die Regeln halten. Philipp Gemperle.
22% der ausländischen Firmen, die der Kanton St. Gallen letztes Jahr kontrolliert hat, zahlen ihren Angestellten keine rechten Löhne. Letztes Jahr waren es nur 18% gewesen. Der Peter Kuratli vom St. Galler Amt für Wirtschaft sieht hier aber kein grosses Problem. Man hätte halt mehr Kontrollen gemacht. Er betont auch, dass die meisten Firmen einsichtig sind, wenn man es mit den Vorwürfen konfrontiere.
Wir haben jetzt im Jahr 2011 90% können, positiv abwickeln. Und das ist natürlich dann auch etwas, das einen direkten Nutzen von den Arbeitnehmern gibt. Und das nehmen die Arbeitgeber nehmen das auch auf und tun das auch in Zukunft dann richtig machen. Also man hat auch sehr tiefe Rückfallquote.
Das heisst, die Löhne gehen auf, so dass sie noch marktüblich sind. Weniger positiv sieht es der St. Galler Gewerkschaftsbund. Der Kanton St. Gallen kontrolliere viel zu wenig, meint der Präsident Thomas Wepf. Der Kanton mache nur gerade das, was der Bund vorschreibe.
Das ist ein Minimum und wenn man Problematik sieht, jetzt auch von der Grenzregion in St. Gallen und wenn man schaut, wie andere Kantone viel konsequenter und breiter kontrollieren, dann muss man sich nicht nur als Minimum halten, sondern dann muss man wirklich den Kontrollauftrag eben ernster nehmen.
So sind die Dunkelziffern einfach gross und Lohndumping sei unbestrittenes Problem im Kanton. Der Thomas Webb fordert darum, dass der Kanton St. Gallen mehr Kontrolle macht.
Fans, die randalieren und sich mit der Polizei anlegen, mit solchen hat der FC St. Gallen in der Vergangenheit immer wieder Probleme gehabt. Um das in Zukunft zu verhindern, gibt es in der Fankurve seit Anfang Jahr zwei Fanarbeiter, die schauen, dass das Spiel auf dem Platz und nicht die Ausschreitungen nebendran für Schlagzeilen sorgen. Nach 4 Monaten haben sie heute ihre erste Bilanz gezogen. Jan Fitze.
Ein 3-jähriges Pilotprojekt ist es, das die beiden professionellen Fanarbeiter anfangs von diesem Jahr gestartet haben. Kosten tut es 500.000 Franken. Der Hauptteil vom Geld kommt von der Stadt St. Gallen auf der einen Seite und vom FC St. Gallen auf der anderen. Auf Seite vom FC St. Gallen ist man zufrieden mit dem Start, sagt der Vizepräsident Michael Hüppi.
Es ist nicht gelungen, effektiv zu allen Fangruppierungen Kontakt herzustellen. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste. Ohne Kontakt an der Basis wird man nicht Projekte nachher realisieren können.
Konkrete Projekte, die dazu führen, dass es keine Fangewalt mehr gibt beim FC St. Gallen, dass es auch weniger Polizisten braucht, die es rund ums Stadion hat. Dass man sagen könnte, dass in diesem Bereich schon etwas gegangen ist, für das sage ich es jetzt noch zu früh, sagt der Heinz Indermauer von der Stadt St. Gallen, der zweiten Partei neben dem FC, wo das Projekt hauptsächlich zahlt.
Was man sagen kann, ist, dass die beiden Fanarbeiter die Zielsetzung, die wir für die erste Aufbauphase vorgegeben haben, gut erfüllt haben. Die Ziele, beispielsweise im Bereich Vernetzung, sind erreicht worden. Aber für einen Befund, wie das die Wirkungen sind von der Fanarbeit, ist es sicher zu früh.
Die beiden Fanarbeiter, zwei Sozialarbeiter, sind seit diesem Jahr zu je 50% angestellt. Sie haben jeden einzelnen Match besucht, sagt der 28-jährige Thomas Weber, und haben viel Kontakt geknüpft. Konkrete Erfolg kann auch er noch nicht nennen. Außer einen. In diesen Tagen ist man nämlich mit dem Büro in die neue Bar der FC St. Gallen Fans gezügelt. Gerade beim Speisertor.
Dass wir unser Büro haben in diesem Fanlokal, das ist eine riesige Ressource für uns. Wir sind nahe an der Szene, wir sind nahe an den Leuten. Wir haben auch einen professionellen Ansprechpartner in der Szene. Das ist das Kollektiv, das die Bar betreibt. Oder? Wir sind als Untermieter da. Und eben für uns ist das super.
Denn damit man eine friedliche Fankultur in FC St. Gallen bringen kann, da können wir nicht einfach mit dem Vorschlaghammer kommen. Da brauche ich hunderte von Gesprächen. Abgerechnet wird in 3 Jahren. Dann wird sich zeigen, ob Gespräche am Stammtisch etwas haben bewirken können und ob die beiden Fanarbeiter diese Arbeit darum auch weiter machen können.
Das Pflegepersonal vom Spital und Pflegeheim Appenzell kommt mehr Lohn über. Wie die Innerrhoder Regierung die Standeskommission schreibt, werden die Löhne mit dem Jahr um 1 Lohnstufen erhöht. Damit reagiert die Regierung auf die Lohnerhöhungen in den Nachbarkantonen. Die sind ausgelöst worden, nachdem das Bundesgericht entschieden hat, dass St. Galler Pflegepersonal mehr Geld soll bekommen. Appenzell Ausserrhoden kommt ein neues Pensionskassengesetz über. Wie die Regierung schreibt, wird damit das Bundesrecht angepasst. Unter anderem muss die Altersvorsorge bis Ende 2013 selbstständig werden. Der Regierungsrat hat die Gesetzesvorlage jetzt in die Vernehmlassung geschickt. Die Kirche hat in den letzten Jahren bei vielen Leuten an Bedeutung verloren. Viele Leute finden den Weg in die Kirche nur noch, wenn es zum Beispiel um eine Hochzeit geht oder wenn jemand aus ihrem Umfeld stirbt und sie müssen Abschied nehmen. Für diesen Fall hat sich ein Ostschweizer Bestatter eine Alternative überlegt. Er hat im Rheintal ein Haus gekauft und will den Leuten jetzt Platz anbieten, wo sie außerhalb der Kirche Abschied nehmen können. Aber nicht nur. Wer nicht gerne auf den Friedhof geht, der kann in dem Haus auch gerade noch ein Urnengrab mieten. Der Jan Fitze ist sich das Haus anschauen.
Am Rand einer Wohnsiedlung, direkt neben der Autobahnausfahrt Sagans, steht das Haus, wo sich der 51-jährige Bestatter, der Alfred Achermann, gekauft hat. Im Eingangsbereich sind gut 20 Särge ausgestellt. Im oberen Stock hat es diverse Räume für Abdankungsfeiern und eben ein Raum, wo ein Friedhof darstellt. Auf den ersten Blick sieht der Raum aus wie eine normale Stube. Es hat Pflanzen, ein paar Sessel und Holzkästchen, wo man etwas draufstellen kann. Doch es ist eben keine normale Stube.
Da können Sie herkommen, können die Urne deponieren und Sie können jederzeit reinkommen. Sie haben einen Zahlencode unten beim Eingang und dann haben Sie die Möglichkeit, das Verstorbene hier in einem geschützten Rahmen, also wetterunabhängig, zu besuchen.
Sagt Alfred Achermann und auf der Autobahn gerade nebendran rauscht der nächste Lastwagen am Haus vorbei. Im Herbst habe ich es wieder eine Wand, die vor dem Lärm schützt, sagt der bärtige Bestatter. Im Moment sagen sie eben gerade die Autobahn am Sanieren. Spätestens im Herbst werde sein Urnensaal aber ein besinnlicher Ort sein, wo den Leuten in einem Todesfall eine Wahl soll geben, denn der Wunsch nach einer Alternative zum Friedhof, den hat er immer wieder gehört.
Sei das, weil man den Friedhof vielleicht mit der Kirche in Verbindung bringt, Sechs auch, weil auf dem Friedhof eine Grabestour herrscht. Also wenn man eine Urne auf dem Friedhof hat, dann hat die an sich eine bestimmte Zeit dort zu verbleiben, bis die Grabesruhe abgelaufen ist.
Bei ihm sage ich mal flexibel und das sage ich praktisch. Zum Beispiel dann, wenn man nach einem Todesfall irgendwo an einer ganz anderen Art auf dieser Welt neu will anfangen.
Dann nachher können sie, nachher, wenn sie wegziehen, die Urne mitnehmen und am nächsten Ort dann auf den Friedhof tun oder dann daheim behalten oder daschen, irgendwann in der Natur übergeben.
Alfred Achermann ist seit genau 20 Jahren Bestatter. Zuerst war er Taxifahrer. Der Chef des Taxiunternehmens hatte auch einen Leichenwagen. Und so, sage er, in die Branche reingerutscht. Seitdem hat der Unternehmer immer wieder eine neue Idee für sein Geschäft. Sei das mit speziellen Särgen für HC Davos-Fans oder jetzt eben mit dem ersten privaten Friedhofshaus der Schweiz, wie der 51-Jährige sagt. Man darf ihn nicht zu sentimental sein in seinem Beruf.
Es ist natürlich vor allem für die Betroffenen, für die Familie, für die Angehörigen ein trauriger Moment. Für uns ist es das nicht, weil wir kennen ja die Leute nicht. Auch bei außerordentlichen Situationen, wenn ein Unfall ist, dann ist der jetzt halt passiert und es ist halt für uns auch ein Geschäftsfall. Letztendlich leben wir von dem.
500 Franken kostet es im ersten Jahr, wenn man im Alfred Ackermann sein Bestattungshaus eine Urne aufbewahren will. Nachher zahlt man jedes Jahr noch rund 200 Franken. Ob es tatsächlich eine Nachfrage für die Alternative zum Friedhof gibt, wird Alfred Ackermann dem Wochenende herausfinden. Dann macht er es im Geschäftshaus die Türe nämlich für einmal für alle Leute auf.
Der Jan Vize ist zwar ganz in dem Haus zu Besuch gewesen, wo man ein Urnengrab mieten kann und Abschied nehmen kann ausserhalb der Kirche. Bilder dazu finden Sie auf regionaljournal.ch. Es ist 14 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Über 10 Jahre Kampf im Parlament, 3,5 Jahre Bauzeit, Investitionen von über 100 Millionen Franken. So viel hat es gebraucht für das neue Bundesverwaltungsgericht zmitzt in der Stadt St. Gallen. Dort arbeiten ab dem Sommer fast 400 Leute. Heute wird der auffällige Bau in der Stadt mit grossem Tamtam und viel Prominenz eröffnet. Das ist für den Thomas Hasler, einen der zwei Architekten vom Neubau, ein grosser Moment. Katrin Keller hat ihn im Eingang vom Bundesverwaltungsgericht getroffen und mit ihm über die Idee und die Philosophie vom 13-stöckigen Neubau geredet.
Das Bild von aussen, wenn man die Fassaden anschaut, wirkt imposant. Wenn man hier reinkommt in die Eingangshalle, wirkt es imposant. Jetzt ist die Bestuhlung hier für die Prominenz heute, aber sonst stehen die Stühle nicht da. Ja. Der Raum ist gross, er ist hoch, etwa 10 Meter hoch. Der Turm selber von aussen sieht man, der ist 50 Meter hoch. Eigentlich bei den Vorgaben für den Wettbewerb war ja kein Hochhaus erwünscht gewesen. Jetzt, wie haben Sie sich als Architekt diesen Vorgaben, wenn man sagen würde, widersetzt? Wie ist Ihnen das gelungen, dass jetzt da gleich ein Hochhaus da steht?
Ja, der Wettbewerb ist natürlich sehr, das ist natürlich ein gross ausgeschriebener Wettbewerb gewesen. Da haben ja 200 Teilnehmer haben ja einen Vorschlag eingereicht in der ersten Runde. Wissen Sie, wenn so viele mitmachen, dann dürfen sie auch etwas wagen. Wir wollten den Wildland Mäf möglichst viel Freiraum geben, haben darum das Haus wirklich an den westlichen Rand von dem Grundstück gerückt. Und dann mit dem Gerichtsflügel sind wir dann sehr niedrig geblieben dafür. Gegensätzlich wirklich nur zweigeschossig, damit die Wildland Mäf den Umschwung oder das räumliche Umfeld noch hat. Das ist ein hohes Haus, wo auch nicht wahnsinnig schlank ist, sondern es ist wirklich einfach ein päbiges Haus, das auch ein sehr reiches Innenleben hat.
Das Gebäude dominiert ja mit dem höheren Haus, sagen Sie, nicht Turm, aber höheren Haus, wo vor allem oder nur Büro drin sind. Die Gerichtssäle selber, die sind, die man fast ein bisschen suchen. Wenn man drinnen ist, da jetzt in der Eingangshalle, dann findet man die sicher, aber von außen sieht man vor allem das Bürogebäude. Warum ist das so?
Ja, Gerichtssäle, also beim Bundesverwaltungsgericht haben Gerichtssäle in dem Sinn, die sind nicht so gross eigentlich. Also Büros sind bedeutend grösser. Das ist wirklich, Sie haben jetzt gesehen, jetzt sind eigentlich zwei Gerichtssäle, die in Betrieb genommen werden. Einer ist sehr klein, also der kleine Gerichtssaal ist so gross wie ein Schulzimmer. Und der grosse Gerichtssaal ist schon grösser. Im Inneren hingegen, wo die Maßstäblichkeit kleiner wird, werden die Räume dann dargestellt. Aber im Äußeren sind die nicht so wichtig. Das ist so.
Und optisch, wenn man reinkommt, ist es auch sehr dezent. Wir haben so gehöhltes Holz viel, wir haben Beton, wir haben verschiedene Natursteine, wenn ich hier auf den Boden schaue. Was strahlt das aus? Was soll das repräsentieren?
Also etwas ist sehr wichtig, es gibt eigentlich einen ganz starken Rohbau. Es ist im Grundsatz zurückhaltend, aber das Material kommt dann wieder zu. Also es gibt eine Veredelung über die farbigen Terrazzoböden, über die Stucco Lustro, das sind so Gipsarbeiten, die in alter Handwerkstechnik veredelt werden. Und dann gibt es das gölte Eichenholz. Und das ist einfach etwas, wo der Bau, also die Grundstruktur aus Beton eigentlich veredelt. Man könnte immer sagen, wohnlich macht das.
Wir stehen ja jetzt in dieser Eingangshalle. Wenn man links weggeendet zu dem Lift, könnte man in die Büro gehen. Wenn man rechts weggehen, dann geht es so ein bisschen vom Bau her ein paar Stufen hier ab. Warum geht es ab? Also zu Lausanne, da muss man zuoberst tun, bis man dann vor den Richter kommt. Und dort in St. Gallen ist das gerade anders.
Ja, also eben, Sie haben Lausanne angesprochen. Also Lausanne ist wirklich eine Kaskade von Ehrfurchtserbietung. Also da muss man wirklich rein und dann geht es die erste Monumentaltreppe auf und dann geht es nochmal unter weiter und die Richter sind dann nochmal auf einem hohen Podest oben. Das war da nicht gesucht gewesen, weil das auch nicht die... Also der Staat hat in dem Sinne auch Bedeutung. Das ist jetzt unsere Interpretation, da wird vielleicht der Richter, Gerichtspräsident also anders gesehen. Ist auch ein Partner. Also er ist ein Partner, wo man quasi mit ihm debattiert. Und in dem Sinne ist er auf Augenhöhe. Man ist nicht mehr auf dem Niveau von Verrussen, sondern man ist drin, man ist in dem Sinne ein bisschen wie versenkt. Aber wenn man dann natürlich in die Gerichtswelt kommt, dann geht es wieder runter. Also dann kommt eigentlich das Licht wieder von oben, wo einem wieder erhöht.
Jetzt haben wir uns gekehrt, sind Richtung Bürogebäude, höchstes Haus gegangen, steigen jetzt in den Lift ein und fahren durch in den 11. Stock.
Genau. Wir haben jetzt dort unten gesehen, den Dreh- und Angelpunkt vom ganzen Gebäude, mit diesen drei Geschossen, und jetzt kommen wir rauf mit dem Dreh- und Angelpunkt für die oberste Abteilung. Und das ist die zweigeschossige Halle, wo ringsum der Kranz von den Büros, von den Richterbüros und den Gerichtsschreiberbüros und der Kanzleien hat.
Sie haben jetzt gerade die Rollläden hochgelassen, dass man besser, noch besser rausgesehen, wenn man hier zum Fenster ausschaut. Wir stehen direkt über dem Seitentrakt, also über diesen Gerichtssaal. Und wenn man da oben ist, sieht man auch, wie sie das Licht von oben in die Gerichtssaal gebracht haben.
Also die Gerichtssäle sind ja zweigeschossig und das obere Geschoss ist das Licht. Und das untere Geschoss ist der Mensch, der läuft, der seine Türen hat und so weiter. Das Licht kommt von seitlich oben.
Sie haben eine Anekdote noch erzählt, wo Sie gesagt haben, hier bei uns ist das Licht nicht hinter dem Richter. Es fällt also nicht hinter dem Richter ein und stellt den Richter sozusagen ins Dunkel.
Ja, das ist einfach das seitliche Licht. Also man ist drin. Das ist eine Innerlichkeit. Es hat eine gewisse Entrücktheit. Es ist Licht, es ist Tageslicht, es ist eine Farbveränderung die ganze Zeit von der Sonne. Und das gibt einfach eine andere Würde und tut auch den Alltag oder quasi alle Nöte und Sorgen, die man hat, direkt oder wo man wie immer konfrontiert wird, tut das mal wie weg und tut das auch wie, tut einem aufs Geistige zurückwerfen.
Wir sind miteinander jetzt schon durch den ganzen Bau oder viele Teile jetzt von diesem Bau durchgelaufen. Wenn Sie jetzt hier stehen, nach über drei Jahren Bauzeit und Ihre Planung vorher, die ist noch viel länger gegangen, also Sie beschäftigen sich schon seit sieben Jahren mit dem Gebäude. Wenn Sie jetzt so da stehen, heute wird es offiziell eröffnet, sind Sie zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Bau, das darf ich sagen. Und für uns ist es auch architektonisch sehr gut rausgekommen.
Wenn Sie sich zurückerinnern, dass Sie sich beworben mit dem Wettbewerb, was hat der Zuschlag Ihnen bedeutet?
Wir haben nicht damit gerechnet, das darf man gar nie. Wir haben auch schon sehr viel Wettbewerb nicht gewonnen und das gehört auch dazu. Und vielleicht ist es auch der Grund, wie Sie gesagt haben, wir haben ein höheres Haus geplant, obwohl das nicht erwünscht gewesen wäre. Das ist auch das Risiko, das wir auf uns genommen haben und gesagt, dass wir machen das, was wir für gut finden. Und die Jury und Behörden, die können dann eigentlich das wie selber entscheiden. Und sie haben sich für uns entschieden. Das hat uns in dem Sinne so gefreut und hat uns auch eine Handlungsfreiheit gegeben, natürlich für nachher.
Und ganz viel Arbeit liegt jetzt hinter Ihnen. Was wird in Erinnerung bleiben? An Positivem zuerst?
Ja, dass wir die Räume so können schaffen, wie wir es eigentlich von Anfang an gedacht haben. Dass man auch etwas zusammenbringt, wirklich in einer schönen Zusammenarbeit mit dem Bauherr. Wir sind absolut zufrieden.
Der Thomas Hasler vom Architekturbüro Staufer und Hasler von Frauenfeld, mit ihm geredet Katrin Keller. Es ist 6:03. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Eine grosse Niederlage für die Innerrhoder Justiz. Das Bundesgericht weist ihr Urteil in einem grossen Betrugsfall zurück und gibt damit den Verurteilten recht. Jetzt muss sich das Innerrhoder Kantonsgericht nochmal mit dem Fall beschäftigen. Im Kanton St. Gallen sind letztes Jahr ein bisschen mehr Firmen verwünscht worden, die Lohndumping machen. Es sind aber auch mehr Kontrollen durchgeführt worden. Seit es Personenfreizügigkeit gibt, kontrollieren Kantone die Unternehmen systematisch und schauen, ob sie anständige Löhne zahlen. Die Thurgauer Regierung prüft, was sie gegen die vielen Falschwähler tun könnte. Das schreibt sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss der SVP. Im Thurgau ist der Anteil der ungültigen Wahlzettel immer recht hoch. Bei den Wahlen im Grossen Rat vor 2 Wochen zum Beispiel hat bei gut 2% von allen Wahlzetteln etwas nicht gestimmt. Wie das Wetter wird, weiss Claudia Stocker von SF Meteo.
Vom Rheintal bis am Bodensee geht am Samstag ein stürmischer Föhn mit Windspitzen von 90 bis 110 km pro Stunde. Mit dem Föhn gibt es viel Sonne und sommerliche Temperaturen von rund 28 Grad. Auch in Appenzell gibt es einen Sommertag mit 26 Grad. Erst am Abend ziehen Schleierwolken auf und decken die Sonne ein bisschen ab. Am Sonntag gibt es ein Gemisch aus viel Sonne und ein paar Wolken. Am Nachmittag lässt der Föhn langsam nach und es zieht zu. Die Temperaturen die sinken leicht, es gibt noch 22 bis 25 Grad.
Claudia Stocker. Und das war das Regionaljournal vom Freitag, am 27. April. Unsere Beiträge findet ihr immer auch im Internet unter regionaljournal.ch. Für die Sendungen war diese Woche Sandra Schöneberger verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.